Kennst du Situationen, in denen du was geschafft hast, in denen du dich angestrengt hast und alles gegeben hast und dann das Gefühl hast, du hast wirklich was erreicht und du möchtest das deinen Freunden, deiner Familie, den Leuten, die dir wichtig sind, zeigen, ihnen davon erzählen und dann schätzen sie das gar nicht so richtig wert und geben dem gar nicht die Aufmerksamkeit, die du dir erhofft hättest, die du dir gewünscht hättest, die du vielleicht auch gebraucht hättest. Ja, jeder Mensch hat diese Sehnsucht, gesehen zu werden, bestätigt zu werden, Anerkennung zu bekommen. Besonders Kinder, wenn sie noch ganz klein sind, brauchen das ganz besonders. Und wenn sie von ihren Bezugspersonen und Eltern nicht diese Ermutigung und Bestätigung bekommen, dann entwickeln sie sich gar nicht gesund, gar nicht gut, so wie das Kinder tun, die diese Bestätigung, Ermutigung und Bestärkung bekommen. Und Gott hat uns als Menschen so geschaffen, dass wir das brauchen. Gott hat sich dabei was gedacht. Er hat uns Menschen für Gemeinschaft geschaffen. Er hat sich, als er uns gemacht hat, gedacht, jeder Einzelne von uns soll in der Gemeinschaft eingebunden sein, die das auch gibt. Und jetzt ist das so, dass wir Menschen schon immer dieselben Wesen sind. Gott hat nicht nur uns heute so geschaffen, hier im 21. Jahrhundert, sondern auch schon die Menschen in der Zeit der Bibel. Hat er genau auf dieselbe Weise geschaffen. Auch die Menschen, von denen wir in der Bibel lesen, haben diese Sehnsucht, gesehen zu werden, Anerkennung zu bekommen. Und genau in so eine Geschichte möchte ich heute mit euch reinschauen. Und zwar die Geschichte von Abraham und Hagar. Also eigentlich Hagar. Aber ich fange nochmal ein bisschen an, vorne einzuleiten in die Geschichte. Und zwar ist die Situation die: Abraham wurde von Gott berufen. Abraham hat von Gott gehört, er soll sein Heimatland verlassen und in ein Land ziehen, das Gott ihm zeigen wird. Gott hat Abraham versprochen, dass er viele Nachkommen haben wird, die zu einem großen Volk werden sollen. Und jetzt ist Abraham in diesem Land angekommen, ist diesen Weg gegangen, den Gott ihn geführt hat. Und er ist schon ziemlich alt und es sieht irgendwie gar nicht danach aus, dass diese Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat, Realität wird. Und genau da setzt die Geschichte von Hagar an. Und ich lese vor aus 1. Mose 16, Verse 1 bis 13. Abraham und Sarai konnten keine Kinder bekommen, da Sarai unfruchtbar war. Eines Tages schlug sie ihrem Mann vor: Du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat. Aber nach dem geltenden Gesetz kannst du mir durch deine Sklavin Kinder schenken. Darum überlasse ich dir meine ägyptische Mark Hagar. Vielleicht werde ich durch sie doch noch Nachwuchs bekommen. Abraham war einverstanden. Sarai gab ihm die Ägypterin Hagar zur Nebenfrau, die er als Sklavin diente. Sie lebten zu dieser Zeit schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass sie ein Kind erwartete, sah sie auf ihre Herrin herab. Da beklagte sich Sarai bei Abraham: Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Dabei war ich es, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt so gedemütigt werde. Der Herr soll entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Sie ist dein Eigentum, erwiderte Abraham. Ich lasse dir freie Hand. Mach mit ihr, was du willst. In der folgenden Zeit behandelte Sarai Hagar so schlecht, dass sie davonlief. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie: Hagar, du Sklavin von Sarai, Woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, gehe zu ihr zurück, bleibe ihre Sklavin und ordne dich ihr unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael, das heißt Gott hört. Denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Dein Sohn wird wie ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm. Voller Trotz bietet er seinen Verwandten die Stirn. Da rief Hagar aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, du bist der Gott, der mich sieht. Dieser Plan, den Sarah da hatte, ich muss noch dazu sagen, ich werde jetzt der Einfachheit halber zu Sarai oder Sarah sagen, sie bekommt von Gott zu einem späteren Zeitpunkt in der Geschichte den Namen Sarah statt Sarai. Und zu Abraham werde ich Abraham sagen, er hieß vorher Abram, das einfach nur noch mal so kurz dazu, dass ich nicht die ganze Zeit nachdenken muss. Genau, Sarah hat einen Plan, und zwar ihre Sklavin Abraham zu geben als Nebenfrau, damit Abraham endlich Nachkommen bekommt. Und für uns wirkt das ganz skurril, das macht man doch nicht so. Zu der damaligen Zeit in der Antike gab es Gesetze, die das geregelt haben, dass auch solche Dinge erlaubt waren, da einfach Kinder in der Zeit einen so hohen Stellenwert hatten. Kinder waren die ganze Zukunft, das, auf was man sein ganzes Leben gebaut hat. Wer in der Antike keine Kinder hatte, war eigentlich unten durch in der Gesellschaft. Deswegen dieser Plan von Sarah, der dann in diese Geschichte hineinführt. Und Hagar, als sie dann merkt, dass sie schwanger ist, wird respektlos ihrer Herrin gegenüber. In anderen Übersetzungen heißt es auch, dass Sarah in ihren Augen gering wurde. Hagar hat sich über Sarah gestellt. Diese Beziehung Herrin und Sklavin hat sich gedreht und Sarah war verständlicherweise damit auch wirklich nicht so zufrieden und geht zu Abraham hin und fragt ihn eigentlich um Rat und der glänzt überhaupt nicht, sondern zieht sich aus der Affäre und übernimmt keine Verantwortung, sondern sagt zu Sarah, mach du doch mit Hagar, was du willst, sie ist doch deine Sklavin. Und das tut Sarah dann auch. Sie unterdrückt Hagar und das muss ziemlich, ziemlich schlimm gewesen sein, wenn Hagar als Sklavin sich erdreistet, einfach abzuhauen und wegzurennen vor den Leuten, denen sie gehört, als Sklavin. Und dort im Moment ihres größten Schmerzes, da wo es ihr so dreckig geht wie noch nie in ihrem Leben zuvor, da begegnet Hagar dann Gott durch einen Engel. Und als allererstes ist ganz erstaunlich, dass Gott Hagar beim Namen anspricht. Gott begegnet ihr auf Augenhöhe. Er begegnet ihr nicht nur auf Augenhöhe, sondern eigentlich hebt er sie auf Augenhöhe, weil sie als Sklavin in der Gesellschaft keinen Wert hat. Er geht auf sie ein, er spricht sie beim Namen an, er spricht ihr Identität zu. Und Gott interessiert sich für Hagar. Er fragt sie, woher kommst du und wohin gehst du? Ihm ist es nicht egal, wer Hagar ist, wo sie herkommt, was sie für Pläne hat, sondern er interessiert sich für sie. Aber diese Frage, wo kommst du her, die kann vielleicht ja, ganz schmerzhaft sein, gerade wenn wir jetzt vielleicht so gegen Ende des Jahres, Beginn des neuen Jahres, so zurückdenken, wo kommen wir denn her und viele Schicksalsschläge hatten, dann kann das eine sehr schmerzhafte Frage sein, wo wir denn eigentlich gerade herkommen. Und für Hagar war diese Frage auch so schmerzhaft, dass sie gar nicht darauf eingeht, gar nicht richtig darauf antwortet, sondern einfach nur sagt, ja, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin. Sie will sich gar nicht damit auseinandersetzen, sondern am liebsten verdrängen, was alles war und es vergessen, in eine Schublade stecken und nicht wieder anfassen. Und dann die Frage, wohin gehst du? Und auch darauf antwortet sie nicht. Hagar hat gar keine Perspektive mehr. Sie sitzt in der Wüste, im Sand, bei der Wasserstelle, aber sonst ist da nichts. Sie ist da angekommen, wo sie nicht weiterkommt, in der Sackgasse angelangt und völlig ohne Perspektive, ohne Zukunft, völlig auf sich allein gestellt. Aber Gott sieht Hagar nicht mit Sarahs Augen. Sarah hat Hagar so behandelt, wie es in ihren Augen richtig war. Wie sie dachte, dass sie es einfach machen kann. Gott aber schaut mit seinen liebevollen Augen, mit seinem liebevollen Vaterblick auf sie. Er kümmert sich um Hagar wie ein guter Hirte um seine Schafe. Und Gott ist durch das ganze Chaos, was in Hagars Leben aktuell so da ist, nicht aus der Bahn geworfen. Gott ist dadurch nicht außer Kontrolle. Und wir haben es gerade in Psalm 19 gehört, dieser Gott, der hier Hagar begegnet, ist der Gott, der das Universum geschaffen hat, der die Sonne an ihren Platz gestellt hat, der alles im Blick hat und dem kein einziges Detail nicht auffällt. Und bei diesem ganzen großen Blick, den Gott ja scheinbar hat, geht nicht verloren, was Hagars Bedürfnisse sind, was Hagar belastet und was sie beschäftigt. Und genau deshalb, weil er Hagar im Blick hat, deshalb geht er auf sie ein. Und Gott gibt ihr diese Verheißung, einen Sohn zu bekommen. Er gibt ihr durch diesen Sohn Zukunft und Perspektive, wie es weitergehen soll und kann. Gott spricht ihr Wert zu. Und diese Zusage, die sie, die Hagar da bekommt von Gott, ist auch ganz interessant, weil sich darin eigentlich noch viel deutlicher zeigt, wie Gott ihr in ihrem Schmerz begegnet. Gott sagt zu ihr, du wirst einen Sohn haben, der wird frei sein. In der Elberfelder heißt es, er wird sein wie ein Wildesel. Ganz ungezähmt, ganz frei, so dass man ihn nicht einfangen kann. Genau das, wonach sich Hagar sehnt, als unterdrückte Sklavin. Und dieser Sohn, der gibt Hagar eigentlich wieder Bedeutung in ihrem Leben. Es gibt ihr ein Ziel, worauf sie sich ausrichten kann. Ein Zweck, dem sie sich annehmen kann. Und eine Aufgabe für ihr Leben, diesen Sohn großzuziehen und ja damit ja Zukunft zu bekommen. Und ganz erstaunlich ist aber auch, dass Gott sich nicht sagt, oder Gott Hagar nicht sagt, mach jetzt dein eigenes Ding hier in der Wüste, bau hier eine neue Stadt auf oder sonst was, sondern Gott sagt zu Hagar, stell dich der Herausforderung, in deinem Leben. Geh zurück in die Familie von Abraham. Geh zurück in die eingesetzte Ordnung Gottes. Stell dich diesem Schmerz und erkenn meinen Weg in dieser Situation an und drück dich nicht rum. Weich nicht aus, sondern folg mir nach und vertrau mir, was ich damit vorhab. Und dann folgt dieser schöne Vers, in dem Hagar sagt, du bist der Gott, der mich kennt, der mich sieht. Und diese Aussage ist an dieser Stelle so schön, weil darin all dieser Schmerz vereint ist und gleichzeitig dieser Blick auf Gott. Hagar bleibt nicht in ihrem Selbstmitleid stecken. Ich kenne es von mir selber sehr oft, dass ich, gerade auch wenn ich zu Gott komme, so gern in meinem Selbstmitleid stecken bleibe, dass Gott sich gut um mich kümmert. Das macht er total gern. Aber wenn wir da stehen bleiben, dann schaffen wir es nicht, unseren Blick auf Gott zu richten. Und genau das tut Hagar hier. Sie lobt Gott damit. Sie betet ihn an, indem sie ihn anerkennt als der, der er ist, als der sich Hagar gezeigt hat, als der Gott, der sie sieht. Ich denke, jetzt gerade zum Start ins neue Jahr können wir uns alle da was mitnehmen von dieser Geschichte, die Hagar da erlebt hat. Ich weiß natürlich nicht, was jetzt die Geschichte ist, die ihr im letzten Jahr erlebt habt, wo ihr quasi herkommt und was ihr für Pläne habt, vielleicht auch für Vorsätze fürs ganze nächste Jahr. Aber Gott kennt diese Pläne. Und ich glaube, dass Gott euch heute diese zwei Fragen auch stellen möchte. Wo kommst du her und wo gehst du hin? Und diese Frage dürfen wir erstmal wirken lassen, aber dann kommt auch diese Frage hinterher, ist es das, was Gott auch vorhat? Wo ist Gott gewesen in dem letzten Jahr? Und wenn wir dann diese Zusage annehmen für uns, du bist der Gott, der mich sieht, dann schafft das Perspektive für uns, dann gibt uns das Hoffnung, nach vorne zu schauen und nicht in unserem eigenen Selbstmitleid stecken zu bleiben, in den eigenen Sorgen, in diesen schwierigen Zeiten. Und dann kann man sich auch an dieser Zusage, die Gott hier gibt, festhalten, selbst wenn es schwierig wird. Ich möchte euch für dieses ganze Jahr jetzt auch mitgeben, das ist mir wirklich ein sehr wichtiges Anliegen, nicht nur diese Zusagen selber anzunehmen, sondern wenn wir selber das erleben, dass Gott uns begegnet und uns sieht, uns da abholt, wo wir Sorgen, Schwierigkeiten, Probleme haben, dass wir dann auch den Schritt gehen, das weiterzugeben. Ich glaube, dass Gott sich so sehr darüber freut und das auch sein Plan ist, dass wenn wir von Gott Segen empfangen, dass wir das weitergeben. Segen funktioniert nur so, wenn wir diesen Segen für uns selbst festhalten, wenn wir uns um uns selber drehen mit dem, dass Gott uns sieht und wir freuen uns daran und gehen gar nicht damit nach außen, dann geht es wieder verloren. Ich wünsche mir so sehr für das kommende Jahr, dass wir die Dinge, die wir selbst von Gott erleben, weitergeben an die Menschen, denen wir begegnen. Wenn wir erleben, wie Gott uns liebt, dass wir unsere Mitmenschen lieben. Wenn wir sehen, dass wir gesehen werden von Gott, dass wir andere sehen, auf sie eingehen, ihnen dort begegnen in ihrem Schmerz und in den Weg zu Jesus zeigen. Das ist mir so ein wichtiges Anliegen für dieses Jahr, für unsere Gemeinde, dass wir nicht stehen bleiben, uns dran freuen, was Gott für uns hat, sondern rausgehen, anderen Menschen das zeigen, was wir mit Gott erlebt haben. Wir werden ja nachher gleich nochmal eine Zeugniszeit haben. Und ich denke, das kann der erste Schritt sein, das sich jetzt zu Herzen zu nehmen, was Gott in unserem Leben schon getan hat, weiterzugeben. Amen.